nur im eigenen Betrieb und nur gut kochen reicht heutzutage nicht mehr. Du musst irgendwo auch präsent sein und zeigen, was man macht, heute umso mehr, weil es rückt immer mehr das Erlebnis im Vordergrund. Und du musst was, ein Erlebnis bieten. Und dazu gehört natürlich die Qualität, die Abwechslung. Aber ich bin immer der Meinung, Qualität setzt sich durch.
Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit Gastgeber und Sternekoch Steffen Disch. Hallo Steffen, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
Ja, hallo Stefan, freue mich dabei sein zu dürfen und dass du hier bist.
Wir sitzen hier im Kuromori, das heißt Schwarzer Wald.
Mhm, genau.
Da musst du jetzt mal ein bisschen genauer erzählen, was es ist und auch was du hier machst.
Ja, was mache ich hier? Ja, also erstmal, mein Name ist Steffen Disch, leidenschaftlicher Koch, Unternehmer und Gastgeber und hatte 18,5 Jahre den Raben in Horben betrieben, wo wir 10 Jahre Michelin-Stern noch hatten. Und irgendwann kam die Idee, man möchte nochmal was weiteres machen, eben dem Thema sich annehmen, asiatische Küche, weil ich da ein riesen Fan von bin, von dieser Aromatik, die Leichtigkeit und trotzdem die Aromenvielfalt und Explosion. Und einfach, ja, wenn mir das gut gefällt, ja, und die Länder auch in Asien, die Mentalität, finde ich einfach toll. Und so kam ich drauf, dass ich jetzt, halt sind es 4 Jahre her, das Kuromori eröffnet habe. Und wollte es eben spannend machen, den Spagat, also so eine Fusion-Küche, also Regionalität, also hauptsächlich Schwerpunkt mit regionalen, nicht ausschließlich, aber Schwerpunkt regionalen Produkten und auch die regionale Küche zu integrieren, also mit der, gepaart mit der asiatischen Küche. Und ja, das finde ich spannend, wird auch toll angenommen und der Vielfalt ist keine Grenzen gesetzt.
Und wie kamst du auf dieses Asiatische? Bist du großer Japan-Fan oder kam das schon einfach von deinem Karriereweg, dass du da viel Japanisch auch schon gekocht hast?
Das Witzige ist, in Japan war ich noch nie, habe einen japanischen Namen, also in Kuromori. Ich möchte mich damit auch nicht einschränken auf japanische Küche, sondern asiatische. Deswegen haben wir auch Standard die Tom Kha Gai drauf, die berühmte thailändische Hühnersuppe, weil ich auch ein riesen Fan von der thailändischen Küche bin, aber ich möchte mich nicht einschränken. Also das kann ein bisschen Dashi, also ist Japan sein, Dim Sum ist ja China, Hongkong, Traditionsgericht, aber eben auch thailändische Küche und da mag ich eben das Land. Also ich war das öfter in Thailand, auch erst letztes Jahr und ein bombastisches Land, bombastische Küche, tolle Küche und eben wie vorhin erwähnt, die Aromenvielfalt. Und Japan wollte ich eben vor der Eröffnung hin, aber da kam ja etwas dazwischen, wo man nicht reisen durfte. Ja, deswegen war ich bisher noch nicht in Japan, habe ich aber ganz oben auf der To-Do-Liste. Und ja, ich finde es allgemein spannend. Also jedes Land weltweit. Also kürzlich wurde ich gefragt beim Networking-Event, welches Land wollte man denn nicht bereisen? Mir fiel keins ein, weil es ist egal, welche Mentalität, egal wo auf der Welt, ich finde es spannend. Jedes Land hat seine Vor- und Nachteile und ja, deswegen. Aber eben ein Riesenfan von Asien und deswegen eben auch das Thema.
Wenn du jetzt andere Länder bereist, bereist du die anders als jemand, der nicht Koch ist? Also schaust du schon extrem auch auf Speisen, die du in dem Land quasi serviert bekommst?
Ja klar, also ich gehe am liebsten auch mit dem Rucksack. Letztes Jahr bin ich auch gepaart, also zwischen einem Spitzenhotel, also wie in Bangkok und Singapur, da war man dann in Top-Hotels, in Top-Restaurants, aber eben auch auf den Foodmärkten. Ja? Und dann war ich dann aber mit dem Rucksack unterwegs, die Inseln bereist wie ein Backpacker. Und das war für mich der wahre Luxus, eine Hütte, wo es keine Flash-Toilet gab oder so am Strand und dann ganz alleine zu sein. Das war für mich eigentlich der pure Luxus, das Nichtshaben. Und das war das so, ja, das ist das ganz Besondere. Aber trotzdem gehe ich gerne in Top-Restaurants essen, aber auch nicht zu oft, weil man muss es ja zu schätzen wissen. Wenn man das jetzt jede Woche machen würde, abgesehen habe ich das Geld dazu nicht, es kostet auch ein bisschen was. Aber es soll ja irgendwie noch ein Genuss sein und ein Erlebnis, sag ich mal. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, ein Restauranttester zu sein, weil dann nur essen gehen, das ist dann ja kein Spaß mehr und kein Genuss, sag ich mal. Ja. Und aber ich finde es in den Ländern einfach auch den Inseln auf dem Streetfood oder an der Straße zu essen, da ist eigentlich die Aromenbombe. Ja, also ich bin da auf Koh Chang, so eine, die letzte Perle Thailands, so eine ganz kleine Insel, ich glaube 80% muslimisch. Und da war ich am Kiosk, war ich da essen. Und das war das beste Essen in den 2 Wochen Thailand. Und es war sensationell. Deswegen, ich sage auch immer, ein Sternekoch ist kein besserer Koch wie ein anderer Koch. Ich sage mal, wenn du ein gutes Schnitzel oder ein Rotkraut, Kartoffelsalat, Kartoffelpüree gut zuzubereiten oder ein Gulasch, ist mindestens, wenn nicht sogar eine größere Kunst, als irgendwie nach Rezepturen bestimmte Gerichte, nach Rezepturen und so wie zu garen oder. Und ich muss ja nicht mit einer Pinzette, weil ich eine Kresseblatt irgendwo drauf will, bin ich kein besserer Koch.
Aber das heißt, die Qualität des Essens macht es dann am Ende auch so nicht die Vielfalt des Essens. Also nur nicht eben, weil du irgendwas ganz Abgefahrenes hast, sondern das Cordon Bleu, nur weil es halt geil schmeckt. Das macht es quasi am Ende aus.
Wenn das Cordon Bleu von einem Top-Produkt, ich sage ja immer, der Star in der Küche ist nicht der Koch, sondern das Produkt. Mhm. Ja, und wenn ich dann, man schmeckt es ja schon, ob das Tier glücklich war. Das schmeckt man einfach. Ja, und wenn ein Tier Sonne gesehen hat, es langsam aufgewachsen ist, ich finde, das hat auch was mit Respekt zu tun, sage ich mal. Und deswegen, ich bin ein Riesenfan von vegetarischer Küche, keiner von veganer Küche. Ich respektiere das, wenn sich die Leute vegan ernähren, aber die wenigsten machen es aber auch bewusst. Und bei Kindern, solange die in der Wachstumsphase sind, finde ich, gehört das absolut bestraft, weil das schädlich ist. Aber ich respektiere jeden, der sich vegan ernährt. Und ich bin auch ein Fan von einer vegetarischen Küche. Ich kann mich 5 Tage die Woche vegetarisch ernähren. Aber ich liebe auch Fleisch und Fisch, aber eben in Maßen und nicht in Massen. Und dann halt auch von, sage ich mal, ja, überspitzt gesagt, von glücklichen Tieren. Und das ist wichtig. Ein Cordon Bleu, wenn es ein Topfleisch, ob das jetzt Schwein oder Kalb ist, spielt ja gar keine Rolle. Aber wenn es ein Top-Produkt ist, ein Top-Käse drin, dann ist es auch ein Erlebnis. Ja, klar. Auch ein Wiener Schnitzel, sensationell. Ich liebe Wiener Schnitzel. Aber halt ein gutes Wiener Schnitzel.
Wie kam es denn zu dieser Leidenschaft? Also wie bist du Koch geworden?
Es war eigentlich Zufall. Also ich habe 2 Tage vor Lehrbeginn einen Vorstellungstermin gehabt. Mein Vater hat mir einen Rat gegeben, mach doch mal was Praktisches, danach kannst du ja wieder zur Schule gehen. Ich war halt ein Chaot, also ich war auch nicht gut in der Schule, habe dann immer Sport und Dummheiten im Kopf gehabt und viel Sport gemacht, wollte was mit Sport machen, aber das sind halt, wenn du nicht im Leistungssport tätig warst, schwierig, was willst du da machen, was dann Spaß, also ich habe da keine Perspektive gesehen und so bin ich da reingerutscht und irgendwann hat mir es tatsächlich auch Spaß gemacht.
Und was würdest du als Koch sagen, ist dein Lieblingsgericht?
Lieblingsgericht habe ich nicht. Also es ist Tagesverfassung, Jahreszeit, also wichtig ist die Saison und ich liebe zum Beispiel rote Beete, also Lieblingsgericht dem, aber ich habe Lieblingsprodukte, also wie rote Beete im Winter kann ich rauf und runter essen. Ja? Das kann man so toll zubereiten in verschiedensten Varianten, aber eigentlich auch der Frühling ist die schönste Jahreszeit des Kochs. Wenn es dann aufhört mit dem ganzen Rüben und Knollen, sondern dann, wenn dann eben die Meucheln, Pfifferlinge, Spargel, Erdbeeren so und dann kommt die Sonne raus, die Leute sind auch besser drauf. Man merkt es ja, wenn es warm wird, die Sonne rauskommt, ist jeder besser drauf und so spiegelt sich das auch in der Küche wieder. Aber ich habe kein Lieblingsgericht, weil ich mag so viele Gerichte. Ich weiß manchmal gar nicht, wenn ich jetzt koche und ich habe die Möglichkeit, 10 Gerichte auf die Karte zu schreiben, dann kann ich mich als gar nicht entscheiden, weil am liebsten würde ich 50 Gerichte kochen. Und aber wie gesagt, dann die Abwechslung ist wichtig. Kein oder maximal wenig. Also ich kann schon mal auch einen Döner essen, aber sonst so das fettige Fastfood mag ich nicht. Burger und so weiter ist nicht so meins. Und sonst liebe ich alles, was leicht, frisch, gut ist. Ja.
Wie ist es dann bei dir vom Verhältnis, weil du jetzt gerade Döner gesagt hast, von selber kochen und essen gehen?
Oh, schwierig. Ich bin als Gast, sage ich mal, einfacher und bodenständiger Mensch, aber wichtig ist, dass es gut ist. Und es wird immer schwieriger, auch einfache Restaurants zu finden, weil das Handwerk geht ja verloren. Also die dann wirklich auch einfache Dinge gut kochen. Also Leberle mit Prägele. Prägele zu machen ist eine Kochkunst. Da fängt es auch beim Einkauf an mit einer richtigen Kartoffel und nicht irgendeine Kartoffel aus dem Supermarkt, sondern das ist dann schon Kochkunst, gute Prägele zu machen. Und dann Leberle liebe ich. Also wie viele andere Sachen auch, ja.
Also das heißt, es ist eher so, dass du halt sagst, okay, manchmal kochst du für dich zu Hause auch, manchmal gehst du essen.
Genau.
Oder bist du, wenn du hier bist, also wenn du jetzt quasi, oder anders gefragt, wie sieht so eine normale Arbeitswoche bei dir aus?
Ja, meistens sehr viele Stunden, aber ich liebe auch meinen Job und ich könnte mir auch nicht vorstellen, mit 65 in Rente zu gehen. Mein Vater ist 80 und er arbeitet noch Vollgas und ist Architekt und macht es ja, 5 bis 7 Tage, glaube ich, in der Woche. Also wenn man seinen Job liebt, ist es ja keine Arbeit mehr. Ja, und ich kann mir vorstellen, auch im Alter mit 70, Mitte 70 noch Kochkurse zu machen oder mit Kindern kochen, Ernährungstipps zu geben. Also mit denen einfach, es macht einfach Spaß. Also ich würde schon sagen, dass ich leidenschaftlicher Koch bin. Nur leider ist es halt auch so, also selbst so im Raben, wo ich voll gekocht hatte noch, ich sag mal vor 15 Jahren waren es 90% Kochen, 10% administrativ. Und sage ich mal, seit 5 bis 7 Jahren hat sich das geswitcht, also genau andersrum. 90% administrativ und Bürokratie und noch 10% Kochen. Und da ist es schon eine Herausforderung, dass man überhaupt noch Zeit dafür hat, wenn man so viele Mitarbeiter hat. Ja. Und gerade wo ich 2 Betriebe hatte, einen Raben habe ich ja letztes Jahr zugemacht, jetzt haben wir nur einen Betrieb, aber einen Laden schließen ist gefühlt 100-mal so viel Arbeit, wie einen neuen aufzumachen. Und das ist noch nicht abgeschlossen. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, zum Beispiel nächstes oder übernächstes Jahr nochmal ein Restaurant zu betreiben, weil ich einfach richtig Bock habe, auch wieder am Herd zu stehen und zu kochen. Ja. Und jetzt sind wir beim Koromoja so aufgestellt, die 2 Küchenchefs vom Raben sind runtergekommen, mit Team auch, und haben 2 Restaurantleitungen und es funktioniert wunderbar ohne mich. Ich bin schon da, als Gastgeber auch, und arbeite viel administrativ, also es ist unfassbar viel Arbeit einfach. Ja. Und aber mir macht Spaß. Und schauen wir mal, was die Zukunft noch bringt, ja.
In die Zukunft geht es auch immer ein bisschen in den Podcast, weil man will ja dazulernen als Zuhörender, ja, oder als Zuhörende. Kommen wir mal zur ersten Weisheit. Was hast du da mitgebracht?
Die erste Weisheit, ich würde mal sagen, das ist die Qualität. Einfach. Die Kunst des Kochens ist nicht einmal gut zu kochen. Einmal gut kochen kann jeder. Jeder. Aber jeden Tag gleich gut. Und das ist die Leistung. Also gleichbleibende Qualität, jeden Tag gleich gut. Das ist meines Erachtens Verständnis von Qualität.
Und wie sorgst du für diese Qualität?
Das ist sportlich. Also wir sagen immer, die Sportler haben alle 4 Jahre Olympia, wir haben sie jeden Tag. Und das ist dann schon eine Herausforderung. Also jeden Tag, man muss halt immer am Ball bleiben und ich sage auch immer nach vorne schauen. Positiv nach vorne schauen und nicht zurückblicken und vor allem nicht stehen zu bleiben, weil Stillstand ist Rückschritt. Und wir fallen immer, auch ich hinterfrage mich täglich. Und wie kann man was optimieren, was besser machen? Und gerade in heutigen Zeiten, es ist ja eine Riesenherausforderung, sage ich mal. Man muss ja wirklich up to date bleiben, was wollen die Leute. Wir sind nur ein Preissegment, wir sind bewusst, sage ich, nicht teuer in dem Sinn. Ich sage nicht, dass es wenig Geld ist. Es ist schon sehr viel Geld, was man hier bezahlt. Aber teuer deswegen nicht, weil die Marge ist ja so gering, die übrig bleibt für den Einsatz, was wir haben. An Produktqualität erstmal, dann die Mietkosten hier in der 1A-Lage und dann Personalkosten der heutigen Zeit. Und das weiß ja jeder, kriegt ja jeder überall mit, wie die Preise enorm gestiegen sind. Und das ist die Herausforderung, dass wir den Bogen nicht überspannen, dass wir nicht teurer werden, sondern andere Wege gehen. Zum Beispiel, dass die Gäste mehr unter der Woche kommen, um das auszugleichen. Und ja, das manchmal bin ich schon erschrocken, wenn man denkt, boah, ist schon viel Geld. Ist zwar nicht teuer in der Preis-Leistung, aber es ist einfach viel, viel Geld. Dafür muss man viel arbeiten und leisten, um sich so einen Besuch bei uns leisten zu können, gönnen zu dürfen. Und das ist schon ein mega Anspruch an sich selbst, eine Herausforderung. Ja.
Nochmal zurück zur eigentlichen Frage, wie ihr die Qualität erhaltet. Also macht ihr dann Testkochen, dass ihr dann immer quasi auf dem aktuellsten Stand bleibt? Oder wie bildet ihr euch da fort, dass das eben immer diese hohe Qualität hat?
Ja, jeder geht da ein bisschen anders damit um. Wo ich jünger war, habe ich viel Kochbücher gelesen, viel ausprobiert, viel privat ausprobiert oder halt während dem Kochen. Und Besuche beim Markt sprudeln die Ideen, wenn ich die Produkte sehe. Und mit einer gewissen Erfahrung klappt es schon, bis auf die Feinheiten. Und das macht den Unterschied zwischen gut und sehr gut. Diese Feinheiten am Ende. Und wenn wir tauschen uns dann aus, probieren gegenseitig und dann versuchen wir das zu optimieren.
Du hast jetzt gerade Austausch erwähnt. Tauschst du dich auch mit vielen anderen Köchen aus?
Ja, also ich habe ein großes Netzwerk. Ich bin einmal Mitglied bei der Fußballnationalmannschaft, also 4-facher Europameister. Aber Schwerpunkt, so gut kicken tue ich nicht. Aber ich bin allein, weil es so ein Freundeskreis ist und ein toller Kreis. Und dann eben die Jeune Restaurateur, also die JRE, Europavereinigung der Restaurateure. Das sind wir in Deutschland allein circa plus minus 80 Betriebe. Und da sind wir regelmäßige Treffen, Fortbildungen für Nachwuchsfortbildungen, eine Eliteschule in Bad Überkingen. Und eben, wenn wir uns treffen, da ist natürlich immer ein Austausch da. Und dann machen wir Küchenevents, wo der eine beim anderen kocht als Gastkoch. Und so ist der Austausch natürlich ständig da, ja.
Jetzt hast du Nachwuchs erwähnt. Was würdest du jemandem empfehlen, der einfach sagt, oder die einfach sagt, Kochen ist meine Leidenschaft, ich würde das gerne zu meinem Beruf machen. Wie sollte man das angehen?
Einfach machen. Einfach machen. Einmal zum Beispiel einen Praktikumsplatz. Einfach mal reinschauen, ob das auch taugt. Und nicht einfach eine Lehre beginnen unbedingt. Und dann merken, ah, ist doch nicht so, weil viele sehen es natürlich im Fernsehen und Fernsehen ist nicht Kochen. Ja, das ist was ganz anderes. Kochen, sage ich mal, aber es ist wie eigentlich in jedem Job. Wenn du in die Elite gehst, musst du Gas geben. Ja, das ist wie im Fußball, die Champions League, da musst du einfach Gas geben. Da wirst du nicht einfach so ein guter Fußballer, sondern es ist harte Arbeit. Und das ist beim Kochen auch, wie bei jedem anderen Beruf auch. Wenn du den ernst nimmst, das mit Leidenschaft machst, musst du einfach Gas geben. Aber ich sehe das so, wichtig ist, man muss es lieben oder lassen. Ja, und ansonsten, ja.
Lieben oder lassen ist ja fast eine eigene Weisheit. Kommen wir mal zur zweiten Weisheit, die du mitgebracht hast.
Ja, es ist halt schwierig für mich, die drei Weisheiten. Also es könnte 50 Themen auftun, gell, was mal. Und es hängt dann ja auch immer, wie ich vorhin sagte, es gibt kein Lieblingsgericht, sondern es gibt die Jahreszeiten. Aber ich würde mal sagen, Chancen nutzen, auch in Krisenzeiten. Krisen wirken auch Chancen. Ja, und wenn es Krisen gibt, sage ich mal, hat es auch immer irgendwo was Gutes. Ja, und da muss man halt aber maximal feinfühlig rangehen und schauen für sich selber, okay, wie gehe ich damit um? Und am besten halt positiv natürlich.
Kannst du mal ein Beispiel nennen, wo genau das der Fall war und du dann gesagt hast, aus einer Krise ist eine Chance entstanden?
Schwere Frage, aber ich würde mal sagen, allein Corona, wo wir sagten, nach dem ersten Lockdown haben wir das Koromori eröffnet. Es sollte ein reines Sharing-Restaurant werden. Das heißt, deswegen sind auch so viele große Tische hier. Schüsseln, Töpfe auf den Tisch und sich einfach in die Mitte, wie bei Oma früher am Tisch und jeder nimmt sich. Und das durften wir ja nicht. Sharing war ja nicht erlaubt nach dem ersten Lockdown, das heißt, wir mussten ja umdenken. Jetzt sind wir fast schon im Menü-Restaurant. Jetzt haben wir uns da ausgelegt, dass wir sagen, okay, man sollte mindestens, wenn man Hunger hat, mindestens drei Gerichte essen. Wir haben ja keine klassischen Hauptgerichte, sondern Zwischengerichtgrößen und Vorspeisengrößen. Und man sollte mindestens drei Gerichte essen oder eben das Vier- oder Fünfgang-Menü, damit man sich einfach durch die verschiedenen Geschmäcker von Regionalität und Asien durchprobieren kann. Und es war auch ein positiver Effekt und Wandel und es wird super angenommen und deswegen weiß ich nicht, ob das vorige angedachte Konzept jetzt besser oder schlechter funktioniert, das kann ich ja jetzt nicht beurteilen, aber den Weg, den wir eingeschlagen haben und dann eben aus der Krise versucht, das Beste zu machen, geht eigentlich voll auf.
Aber juckt es dich manchmal in den Fingern zu sagen, ha, vielleicht probieren wir doch nochmal das Sharing aus?
Machen wir ja teilweise auch, ja. Oder wir sagen ja auch, hey, wenn ihr Lust habt, ein Menü, es reicht doch nicht, nehmt halt einen Zusatzgang und stellt ihn in die Mitte. Oder unser sogenanntes Koromori-Starter, das sogenannte Amüsbusch, also der Koromori-Starter, das ist ja auch vier Kleinigkeiten und der ist auch, kannst du einfach als Vorspeise bestellen, aber zum Scheren. Ja, und so gehen wir die Sache an, ja. Und was die Zukunft bringt, kann ich jetzt noch gar nicht sagen, sondern wir sind jetzt erstmal am Optimieren. Wir haben ja auch ein neues Team, also seit Januar eben zwei Servicemenschen hier in der Leitung, den Chris und die Melanie und in der Küche der Daniel und der Markus seit 1. Februar, die ja vom Raben runterkamen und deswegen ist es ja noch ein neues Team und wir sind immer noch am Optimieren und versuchen uns zu steigern, zu verbessern und eben auf vorhin zurückzukommen, gleich gut jeden Tag, dass die Schwankungen einfach nicht da sind.
In Corona haben ja viele Restaurants oder zumindest hört man immer wieder zugemacht, weil sie halt einfach mit der Krise nicht klargekommen sind. Was habt ihr da anders gemacht? Gab es da noch so andere Methoden oder Ideen, die ihr hattet, die ihr quasi angewandt habt, um dieser Krise entgegenzuwirken?
Ich bin mir nicht sicher, ob Corona schuld daran war oder ob die Betriebe nicht vorher schon die meisten davon angeschossen waren. Und meistens bringst du ein angeschossenes Tier auch nicht zum Tierarzt, ja. Und irgendwann verendet es trotzdem. Und so ähnlich sehe ich das halt auch im Business. Also nicht nur in der Gastronomie, sondern allgemein. Und es ist immer eine Herausforderung, nach vorne zu schauen. Und wenn du stehen bleibst, dann passiert halt auch nichts. Und wenn du nichts machst, passiert auch nichts. Und wenn du was machst, dann gibt es natürlich immer viele unangenehme Dinge, wo man Entscheidungen treffen muss. Aber das ist halt, wenn man was macht. Aber wenn man halt nichts macht, passiert halt auch nichts. Und deswegen schwierig zu sagen. Ich würde auch nie mit dem Finger auf andere zeigen, dass sie was schlechter gemacht haben. Manchmal sind es ja andere Umstände. Wer weiß, was hier in 3 oder 5 Jahren ist, kann ich auch nicht einschätzen. Wenn die Leute irgendwann sagen, es ist mir zu teuer oder ich habe das Geld nicht, dann kann die Luft auch schnell dünn werden. Und deswegen arbeiten wir daran, möglichst die Gäste happy zu machen, denen ein Erlebnis zu bieten. Und das sind wir tagtäglich am Brainstormen, am Machen und tun was, wie können wir uns optimieren. Und darum geht's. Und ja, aber ich würde nie jetzt sagen, jemand anders hat was falsch gemacht. Es steht nicht in, mir nicht zu, darüber zu urteilen.
Wir hatten es vorhin von der Qualitätssicherung. Jetzt hast du schon mal ein bisschen angerissen, diese Optimierung, dieses nach vorne schauen. Was macht ihr da außer Brainstormings, was du gerade gesagt hast, dass ihr wirklich am Trend seid und euch nicht neu erfindet, aber immer wieder neue Dinge euch überlegt, dass ihr eben ja nach vorne geht und nicht stehen bleibt?
Augen offen halten. Also Phil, ich mach Augen offen halten. Ich gehe übernächste Woche nach London zu einem Networking, Brainstorming. Das ist kein Event, sondern es ist eine geführte Reise sozusagen. 3 Tage mit maximum 15 Personen, Entscheidungsträger, Leute ähnlich wie ich, die nach vorne schauen, neue Ideen. Und wenn nur eine Idee dabei rausspringt, dann hat sich die Reise gelohnt. Und einfach zu sehen, was machen die anderen, was machen andere Länder, was vielleicht in Deutschland, vielleicht, sage ich, in 2, 5 oder 10 Jahren passiert oder halt dann gar nicht. Aber vielleicht hat man mit der einen Idee auch das Alleinstellungsmerkmal, dass wir anders sind. Und ja, und dann halt natürlich, wir machen Weinproben, wir gehen zu den Bauern oder das wollen wir auch noch optimieren, allein die Mitarbeiter auch mitzunehmen. Ja, dass wir, um was geht's eigentlich? Und dass man dem Gast dann erzählen kann, die Story, das Storytelling sozusagen. Und daraus in Verbindung mit diesen Events, die man macht, mit den Mitarbeitern gemeinsam oder mit Freunden, Kollegen, bilden sich dann wieder neue Ideen. Und da kommt das eine zum anderen. Aber es ist auch nicht alles richtig, was wir machen. Es gibt immer Dinge, die polt man dann wieder um. Und wenn man dann merkt, okay, das ist dann doch nicht so. Aber wenn du, wie ich vorhin schon sagte, wenn du nichts machst, geht halt auch nicht. Das ist dann Stillstand. Und ich sage ja nicht, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gegessen habe, sondern man versucht halt das Maximum. Aber was ich abgelegt hatte, was ich in, als Existenzgründer im Raben vor 18,5 oder jetzt 19 Jahren, habe ich den Fehler gemacht, ich wollte es jedem recht machen. Und das geht nicht. Würde ich auch jedem abraten davon, ein Existenzgründer, der sagt, du musst eine gewisse Linie gehen, mutig sein. Du wirst von meinem einen oder anderen abgewatscht, das ist so. Du kannst es nicht jedem recht machen und das habe ich sehr schnell gelernt. Und
auch eigentlich wieder eine Weisheit. Ja, heute ja. Haben wir ganz viele Weisheiten. Aber was ist denn die dritte Weisheit, die du mitgebracht hast, die du quasi vorbereitet mitgebracht hast?
Würde man sagen, Achtsamkeit, Qualitätsdenken. Und das spiegelt sich ja auf vieles wieder. In der Gesellschaft, Respekt voreinander, Integration. Und das spiegelt sich, ich rede ja von allem. Also ich sehe uns Menschen eigentlich auch als normale Lebenswesen an, als Tiere. Also warum sollen wir was Besseres sein als eine Ameise? Also jedes Lebewesen hat eine Berechtigung, da zu sein und es sollte respektiert werden. Und genauso andere Mentalitäten. Und wenn ich in die anderen Länder gehe, passe ich mich an, habe Respekt, erwarte dann auch Respekt, aber nur, ich muss mich anpassen. Wenn ich mich nicht anpasse, brauche ich auch keinen Respekt erwarten und dass ich dann herzlich aufgenommen werde. Und so ist es auch im Qualitätsdenken, also in der Tierwelt, was ich vorhin schon anmerkte, wenn das Tier einfach ein glückliches Leben hatte, glaube, dann hat man automatisch die bessere Qualität in der Pfanne und auf dem Teller.
Wendest du diese Achtsamkeit auch, oder anders gefragt, wie wendest du diese Achtsamkeit auch im Restaurant an?
Achtsamkeit bedeutet A, die Mitarbeiter fair zu behandeln, also dass die auch Spaß haben, weil wenn die keinen Spaß haben, hat der Gast auch keinen Spaß. Der Gast spürt es, ob ein Mitarbeiter Spaß am Beruf hat und happy ist. Und auch die Köche, wie die Service-Mitarbeiter, auch die Abwäscher, die Putzfrau, alle sollen irgendwie mit Spaß bei der Arbeit sein. Und das ist einmal die Achtsamkeit und dann halt die Gäste auch ernst nehmen, auch wenn Kritik ernst nehmen, nicht alles über den Haufen schmeißen bei einer Reklamation, aber das ernst nehmen und interner Austausch darüber, okay, hat er jetzt recht gehabt und wenn ja, wie können wir das besser machen? Und das sehe ich unter Achtsamkeit, weil der Gast zahlt die Gehälter und am Ende des Jahres muss eine schwarze Zahl dastehen, alles andere wäre ja Quatsch. Und das ist, glaube ich, für mich natürlich die Herausforderung, die Mitarbeiter mitzunehmen und gleichzeitig die, für die Mitarbeiter, dass sie jemand nicht nur Ja sagen, sondern im Gegensatz das Gespräch suchen und dann einen offenen Austausch. Einfach, dass wir uns auch mal austauschen, auch wenn es unangenehm ist.
Bildest du dich dann als Chef auch fort, dass du das den Mitarbeitenden auch bieten kannst, also permanent, diese Achtsamkeit?
Permanent. Also mache Networking-Events, versuche mich immer weiter zu bilden, mich selber zu hinterfragen, was kann man optimieren, Austausch mit Freunden, mit Leuten, die man schätzt, einfach was auch mal fragt oder um Hilfe bittet oder man trifft sich und tauscht sich aus. Deswegen bin ich auch kein Fan so mal von den ganzen Homeoffice-Geschichten, dass man jetzt nicht für jeden Mist nach Singapur fliegen muss in bestimmten Branchen, sondern das natürlich durch Zoom optimieren kann. Ja, aber ich bin der Meinung, die wichtigen Events geht nur über persönlichen Austausch, bin ich überzeugt von. Das wird auch wieder zurückkommen. Die Frage ist, wann, weil das klassische Lunch, das haben wir ja nicht mehr. Ja, und das Geschäftsleute sich treffen, also wahnsinnig wenig geworden, ja. Und zwar aber vor Corona schon und Corona war ein Beschleuniger. Und auf vorhin zurückzukommen, ob viele was falsch gemacht haben in Corona-Zeiten, weil sie ihre Betriebe schließen mussten, ich glaube, das Corona war nur ein Beschleuniger. Aber das meiste, in viele, auch in der gesellschaftlichen Hinsicht, bin ich überzeugt von, dass kamen vielleicht viele Dinge schneller, was aber sowieso gekommen wäre, vielleicht das ein oder andere Jahr später.
Du hast jetzt in mehreren Sätzen dieses Networking erwähnt, dass du auf Networking-Events gehst. Wie kommst du an diese Networking-Events? Du hast selber gerade gesagt, dass die immer weniger werden, dass dieses Offline-Treffen immer weniger wird. Wie bleibst du da am Ball?
Durch Kollegen in Austausch, also mit den Fußballköchen, mit den schönen Restaurateuren, mit sonstigen Kollegen. Also ich treffe mich gern, gehe dort gerne essen und dann sitzt man noch zusammen und B, auch aktiv. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch mit unserem Social Media Team zusammen, haben wir eine Events-Reihe gegründet, das Connect and, also so ein Networking-Event, wo wir hier im Koromori zweimal gemacht haben, wo wir versuchen, 20 bis 30 Entscheidungsträger von verschiedenen Branchen zusammen zu bringen. Und es war wahnsinnig spannend. Also wenn man dann sagt, okay, maximal zwei aus einer Branche bei jedem Event und die zusammenbringen, das ist für mich ein unfassbarer Mehrwert. Dieser Austausch und die Denkweise, wenn man selber manchmal, wird man dann auch mal wieder reingewaschen in Gedanken, weil man sagt, man hat sich da so reingebohrt in eine Denkweise, wo ich manchmal die Gesellschaft oder bestimmte Menschen nicht verstehe. Und dann hörst du aber mal die anderen Menschen, die sagen, oh, da hat er gar nicht Unrecht. Und dann machst du dann schon Gedanken und ich finde, so entwickelt man sich halt auch im Alter weiter und wird vielleicht ein bisschen schlauer.
Diese Events, die du gerade gemeint hast, sind ja eher von dir organisiert. Das heißt, du bist da natürlich mit dabei. Aber wenn ich jetzt ein neuer Koch bin, neue Köchin, die eben noch nicht dieses Netzwerk hat, was würdest du da empfehlen, wie man da ins Networken kommt?
Austausch mit den Erzeugern, Produzenten, also jetzt die Winzer, die Bauern, Kollegen, bei denen mal Hallo sagen oder essen gehen und einfach sich vorstellen. Und dann kommt es natürlich darauf an, in welcher Liga man mitspielen will. Wenn man dann in die gehobene Gastronomie geht, sind die Plattform der schönen Restaurateur war sensationell, für mich auch. Also es war wie so ein, jedes Mal wie so ein Tritt in den Hintern. Wenn man von den Events zurückkam und hat man wieder Gas gegeben, weil nur im eigenen Betrieb und nur gut kochen reicht heutzutage nicht mehr. Du musst irgendwo auch präsent sein und zeigen, was man macht, heute umso mehr, weil es rückt immer mehr das Erlebnis im Vordergrund. Und du musst was, ein Erlebnis bieten. Und dazu gehört natürlich die Qualität, die Abwechslung, aber ich bin immer der Meinung, Qualität setzt sich durch. Davon bin ich überzeugt. Aber man muss natürlich nur gut kochen und nur Qualität bieten, reicht nicht, wenn du nur ein Restaurant hast, ohne Veranstaltungsräume, ohne Hotelzimmer und ohne Caterings, dann wird die Luft schnell dünn, damit halt wirklich Geld zu verdienen oder überhaupt zu überleben. Und man muss halt immer schauen, dass du eine Idee hast. Und wenn du jetzt sagen willst, manche haben ja den Ansporn, sie wollen unbedingt einen Stern kochen, finde ich einen falschen Ansatz übrigens, weil es geht um den Gast. Und wenn ich nur gut koche und versuche, die Bewertung zu erkochen, dann kann es sein, dass ich am Gast und an der Mentalität vorbeikoche und wundere mich dann, dass das Restaurant leer ist. Finde ich totaler Quatsch. Es geht in erster Linie um den Gast und das Fundament in der Küche ist für mich immer der Geschmack. Immer. Fundament ist der Geschmack und darauf basierend kann man aufbauen. So, man baut ja ein Haus auch nicht vom Dach. Und die Deko kommt zum Schluss, Auge ist zwar mit, aber ohne Geschmack bringt es nichts. Ich war kürzlich in Barcelona im Top-Restaurant essen. 26 Gänge und davon waren 3 gut. Nicht sehr gut, sondern gut und dann stark abfallend, weil alles, es war wahnsinnig innovativ. Das innovativste Restaurant, wo ich je war, aber geschmacklos. Und dann sage ich, da brauche ich nicht nochmal hingehen. Und würde ich auch keinen empfehlen, hinzugehen, weil wenn es nicht schmeckt, dann brauche ich auch nicht essen gehen.
Ja, also der Geschmack ist das Wichtigste und man sollte nicht unbedingt nach den Sternen greifen in dem Fall.
Ja, es wäre vielleicht sogar, jetzt kommen wir zurück, die erste Weisheit, Geschmack. Mhm. Das ist das Fundament der Küche.
Ja. Okay, dann haben wir jetzt 3 beziehungsweise noch ein paar mehr Weisheiten gehört. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage an dich.
Ja?
Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
Ich sage immer, ich bereue nichts in meinem Leben. Wenn ich jetzt tot umfalle, habe ich wahrscheinlich mehr erlebt wie 95% der Deutschen. Und wahrscheinlich, weiß es nicht, kann es ja nicht beurteilen, aber ich habe viel erleben dürfen und das Privileg zu haben, wie gut es uns geht, reisen zu können. Und wie wir, muss ich mal überlegen, da sind wir ja bei dem Thema Respekt auch. Ich höre immer, tut mir der 5., 6. Kaffee noch gut? Ich höre nicht mehr, kann ich mir überhaupt den 2. noch leisten? Und daran merkt man, wie gut es uns geht. In anderen Ländern können sie sich keinen einzigen Kaffee leisten. Und der ist viel zu billig hier, der müsste 10-mal so teuer sein. Und diese Dankbarkeit finde ich wichtig, wie gut es uns geht. Und deswegen bereue ich nichts und ich weiß auch nicht, was ich anders machen würde. Vielleicht die Schule ein bisschen ernster nehmen, dass man sagt, okay, wenn man das Abi in der Tasche hat, das hat man und danach, aber es ging auch ohne Schulabschluss weiter. Und deswegen ist es schwierig. Also ich finde, danach geht es ja auch immer, jeder Tag ist, wo man was dazulernen möchte, tut und man lernt ja nie aus.
Dranbleiben.
Deswegen auch die Frage, ich kann die Frage, bin ich überfragt, kann ich gar nicht beantworten. Wie ich kürzlich gefragt wurde, welches Land wollte ich nicht bereisen? Also mich würde sogar Russland interessieren, nur weil jetzt da die Verantwortlichen verantwortlich für einen blöden Krieg sind, heißt es ja nicht, dass das Land uninteressant ist. Deswegen, ich glaube, es gibt kein Land, wo ich nicht bereisen wollte. Also ja, wenn es vereinbar wäre mit der Nachhaltigkeit, dann würde ich am liebsten nur reisen.
Okay, das heißt, dem 13-jährigen Ich würdest du sagen, es wird alles gut und bleib so und denk an die Dankbarkeit.
Dankbar sein, ja, glaube ich. Also nicht immer meckern. Ich meckere auch viel. Es soll kein hobener Finger sein. Ich meckere wahnsinnig viel zu viel. Aber trotzdem bin ich dankbar für das, was man hat. Und ja.
Dankbarkeit. Sehr schön. Das war ein schöner Abschluss. Dann sage ich danke für deine Zeit.
Ich danke
auch. Danke für deine
Weisheiten. Ja. Schön, inspirierend, spannend.
Sehr gut, das freut mich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Ciao.
Bis dann, gute Zeit.
Das waren die 3 Seiten, komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf 3seiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.